ARD.
Ist die Plauze einer Politikergattung? Ich hoffe nicht, der Typ sieht eher aus wie Bestattung. Mal ganz ehrlich, könnte ja die Schilddrüse sein. No, Bro, mein Onkel sagt, das heißt, ich derbe ein. Und was ist mit dem Bierbauch am Ballermann? Das ist doch braunes Fett, aber jedes pure Gramm. Yo, ihr da draußen, welche Antwort ist korrekt? Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt das abgecheckt.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Heute haben wir eine besondere Folge für euch. Wir haben den Science Slam im Podcast und heute spreche ich mit einem der Gewinner eine ganze Folge lang über seine Forschung. Tim Heustein, Facharzt für unter anderem Innere Medizin und Endokrinologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Er forscht am Institut für Diabetologie und klinische Stoffwechselforschung. Und genau darum geht es heute, den menschlichen Stoffwechsel, den Metabolismus. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch, schön, dass ihr dabei seid bei Synapsen. Diesen Podcast gibt es freitags alle 2 Wochen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
Moin Maja.
Das, was wir eben gerade gehört haben, das war ein Ausschnitt von deinem Slam. Und der Titel deines Slams ist ja das Kuchenparadox. Kurz Disclaimer, wir nehmen auf an einem Donnerstagvormittag, es ist kurz nach 10. Und das, was ich mitgebracht habe, ist kein Kuchen, sondern Kekse. Ich habe gedacht, das hat bei uns ein bisschen Tradition. Es hat immer irgendwer irgendwas Süßes mit, auch wenn wir irgendwann dazu übergegangen sind, auch mal mit Obst zu arbeiten. Aber mit Keksen und Kuchen arbeitet es sich einfach ein bisschen besser. Deswegen darf ich dir einen anbieten?
Du kannst mir gerne einen anbieten. Ich würde den aber erstmal mit nach Hause nehmen und dann heute Abend essen, wenn das okay ist.
Ah, okay.
Weil ich habe so eine spezielle Essgewohnheit.
Oh, warte mal, Tim, aber vielleicht kriege ich die. Okay, vielleicht sind es keine Kekse, aber ich habe noch ein bisschen was anderes mit.
Pass echt? Auf. Okay, dann bin ich mal gespannt. Oh, ein.
So, pass mal auf, wir kommen ja beide aus Kiel. Vielleicht kennst du die legendären Kieler Zimtschnecken. Also die sind verhältnismäßig bekannt bei uns, okay, in Kiel. Es gab auch noch die Nuss-Nougat-Schnecken, aber ich habe gedacht, das ist eher was für andere Lebenslagen.
Ja, genau. Zimt ist für einen Donnerstagmorgen eigentlich die optimale.
Guck mal, warte mal. Da kannst du mal, falls du möchtest. Du sagtest, du hast eine bestimmte
Essgewohnheit, aber die stelle ich jetzt mal ein bisschen zur Seite. Dann gibt es einen kleinen Schneck.
Sehr gut. Toll, Tim. Das gefällt mir, wenn hier im Studio das wie geplant abläuft. Sehr gut. Was denn für eine Essgewohnheit?
Ich esse meistens nur einmal am Tag. Das klingt ein bisschen verrückt.
Hä?
Ja. Aber das hat damit zu tun, ich bin ja so ein bisschen Fan von Intervallfasten.
Mhm.
Weil es vielleicht auch gesundheitliche Vorteile hat. Aber vor allen Dingen auch, weil ich mich dann tagsüber immer ganz so aktiv und gut fühle. Wenn ich nichts esse, vielleicht kennst du das, wenn man was gegessen hat, dann kommt man immer in so ein Tief so ein bisschen und ist dann so ein bisschen müde.
Ja,
vielleicht aber, nicht immer.
Genau, aber es hängt ja auch davon ab, wie viel man isst und was man isst.
Das stimmt.
Und Intervallfasten ist ja jetzt, also ich kenne Intervallfasten als, es gibt einen Zeitraum, in dem man isst und nicht nur einmal am Tag.
Ja, bei mir ist der Zeitraum halt ein bisschen größer. Und ich mag das halt irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn ich so hungrig bin, dann bin ich aktiver und bin mental so ein bisschen fokussierter, weil ich vergleiche das immer mit der Jäger- und Sammlerzeit, wo wir noch in Höhlen gelebt haben und nicht Essen immer zur Verfügung hatten, dann waren wir auch öfter hungrig und dann konnten wir uns aber es nicht leisten, irgendwie in der Ecke zu liegen, sondern wir mussten ja Futter suchen und deswegen mussten wir mental aktiv sein und fit sein, damit wir auch, sage ich mal, das nächste Reh oder den nächsten, was auch immer, erlegen konnten.
Säbelzahntiger.
Säbelzahntiger.
Das typische Bild, was man immer bedient.
Richtig. Und so fühle ich mich auch so ein bisschen, so aktiv, leicht. Und deswegen mag ich das so, weil dann kann ich irgendwie gut so den Tag rumbringen. So. Und abends gibt es dann was Leckeres. Ne?
Und du kannst aber auch arbeiten und du kannst leistungsfähig sein?
Ja, ich finde sogar besser eigentlich.
Okay.
Interessanterweise.
Ja,
und auch Sport machen dann noch. Ich mache ja nach der Arbeit dann öfter noch Sport und viele sagen, ja, wie kannst du das machen so? Weil du hast doch nichts gegessen und du hast doch keinen Blutzucker mehr. Aber nee, ich habe das auch mal gemessen und so. Das ist alles okay. Unser Körper ist zu sehr coolen Sachen in der Lage. Und unter anderem kann er auch unseren Blutzucker und unsere Energieversorgung stabil halten, wenn wir längere Zeit nichts essen. Und deswegen mache ich das so ein bisschen. Ich würde das natürlich jetzt nicht allen empfehlen, nur einmal am Tag zu essen, weil ich gar nicht weiß, ob das jetzt super gesund ist. Aber ich mache das halt, weil ich es gut finde. Deswegen, ja, so sind wir aufs Thema gekommen.
Du hast mich hier ein bisschen bewundernd, weil wenn ich lange nichts esse, dann ich habe langsam einen Verdacht, dass ich dadurch auch Migräne auslösen kann, dass ich dann halt irgendwie so ein bisschen grisselig werde und
Da bist du nicht die Einzige, da gibt es viele, die das berichten. Ich denke aber, dass der Körper so eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht und auch wenn man so Intervallfasten macht, sollte man nicht von 3 Mahlzeiten direkt auf 1 Mahlzeit gehen, sondern vielleicht dann erst auf 2 und auch vielleicht den Essenszeitraum etwas länger haben und den Körper langsam daran gewöhnen. Das sind so Möglichkeiten, wie man dann so Kopfschmerzen zum Beispiel auch in den Griff bekommen kann.
Okay, das ist ja eigentlich auch im Endeffekt dein Fachgebiet sozusagen, auch Ernährung machst du in Kiel.
Genau, unter anderem.
Du sagtest mal, habe ich in der Recherche gesehen, dein Forschungsthema ist so eigentlich der Brenner auf Partys, ne? Da kommt man gut ins Gespräch. Was antwortest du denn, wenn dich jemand auf der Party fragt, und du Tim, was machst denn du so? Was ist sozusagen?
Ja, dann sage ich, ich mache dicke Leute dünn.
Okay. Das ist mit,
das ist mein Ziel.
Ja.
Klappt nicht immer, aber das ist mein Ziel, ja. Und dann fragen sie, wie machst du das?
Ja, da hast du eine ziemlich...
Saugst du Fett ab und so? Nee.
Ziemlich große Spannungskurve hast du da dann kreiert. Okay, und wie geht's dann weiter?
Ich erzähle dann so meistens, kennst du Leute, die so viel essen können, wie sie wollen und kein Gewicht zunehmen? Und kennst du Leute, die halt irgendwie nur vom Anschauen des Kuchens schon dick werden? Daher auch der Name des Kuchenparadox. Und dann verstehen die Leute meistens, was mein Forschungsgebiet ist. Und dann wollen sie halt so ein bisschen wissen, okay, kannst du also irgendwie sagen, warum es manche Menschen gibt, die halt wirklich so viel essen können, wie sie wollen und keine Probleme haben mit ihrem Gewicht? Haben die irgendwelche Vorteile, irgendwas Bestimmtes? Und dann erzähle ich halt darüber. Dann
kommt wahrscheinlich auch die Frage, was kann ich denn machen?
Ja, genau. Und dann ist das auch die interessante Frage.
Herr Doktor,
was muss ich jetzt machen, um so ein, ich sage immer, verschwenderischer Stoffwechseltyp zu werden, wer den Science Slam gehört hat? Der hat das ja wahrscheinlich dann auch gehört, dass wir so sparsame und verschwenderische Stoffwechseltypen unterscheiden. Und dann sage ich immer, naja, so was wir jetzt wissen wahrscheinlich, das Beste, was du machen kannst, ist in die Kälte gehen und ein bisschen mehr Kälte zu wagen in deinem Leben, weil das wahrscheinlich deinen Stoffwechsel mobilisiert und besser macht. Und das wichtige Gewebe, was da eine Rolle spielt, ist das braune Fettgewebe.
Da kommen wir gleich zu. Also dieses Kältewagen, das lebst du ja auch ganz offensichtlich, ne? Also,
ja, sieht man mir an.
Genau, man hört es dir nicht an, aber ich kann es mal kurz beschreiben. Also Tim, du sitzt mir gegenüber in einer verhältnismäßig dünnen Weste, ärmellos und in einer kurzen Hose mit... Socken hast du an, okay, immerhin.
Socken habe ich an, ja.
Aber, genau. Und wir haben, wie kalt ist draußen? Also meine Hände sind eisig, wobei ich neige auch so ein bisschen zum Frieren. Aber es ist, also ich habe auf jeden Fall, ich habe so eine Winterjacke mit 2 Jacken sozusagen, die man zusammen machen kann. Ich habe die innere schon rausgenommen, aber die äußere ist auf jeden Fall noch mit und ich fand es halt heute schon ein bisschen frischlich.
Ja, war auch frisch, deswegen habe ich auch noch ein paar Handschuhe angezogen.
Okay. Na gut, na dann, machen wir gar keine Sorgen mehr.
Hattest Hände du eine Mütze auf? Müssen immer geschützt sein, nee. Aber manchmal, also wenn es sehr kalt ist, setze ich auch eine Mütze auf. Aber ich probiere so meinen Körperkern, also hier so der Bereich Brust und Torso, eigentlich mehr luftig zu lassen. Ne? Und die Beine auch. Und der Hintergrund ist halt, dass dann wahrscheinlich das braune Fett, worüber wir vielleicht gleich sprechen, noch aktiviert wird und dann der Stoffwechsel sich verbessert. Und ich fühle mich auch ganz gut dabei, so ein bisschen den Körper ein bisschen zu fordern, so die Kälte, so damit klarzukommen. Ist so ähnlich wie mit dem Fasten. Ne? Es sind so ein bisschen Stresssituationen für den Körper, aber in kleinem Maße sind die gut. Wenn wir natürlich dauerhaft in der Kälte sind, dann kann unser Körper irgendwann nicht mehr die Körperkerntemperatur stabil halten, weil das probiert er um jeden Preis, weil das überlebenswichtig ist. Und Kälte war evolutionsbiologisch immer ein wichtiger Stressfaktor, der uns auch getötet hat. Deswegen ist unser Körper eigentlich ganz gut darauf eingestellt, die Körperkerntemperatur stabil zu halten. Bloß irgendwann kann er das nicht mehr. Und dann ist natürlich kein guter Stress mehr für den Körper. Aber so in gewissen Dosierungen ist das eigentlich ganz praktisch. Und deswegen mache ich das auch. Sieht halt manchmal ein bisschen komisch aus. Die Leute gucken immer so, was ist mit dem los? Fragen immer, was ist bei dir schon Sommer? Dann sage ich ja.
Immer, das komplette Jahr über. Aber bist du auch, wenn draußen Schnee liegt, also wenn wirklich so 0 Grad, Minus, bist du auch tatsächlich
kurzärmlich? In kurzer Hose unterwegs? Und also nicht immer. Manchmal ziehe ich auch Ärmel an. Also hier kann man so Ärmel dran bauen, ne, an dieses Weste. Aber ja, eigentlich schon. Und ich finde das immer ganz gut. Also man gewöhnt sich auch dran und man wird so ein bisschen kältetoleranter und man hat auch das Gefühl, man tut was Gutes für seinen Stoffwechsel. Also das kann ich natürlich jetzt erstmal nur für mich sagen, aber tendenziell denke ich, man könnte als Gesellschaft auch ein bisschen mehr Kälte schon wagen.
Das klingt wie ein Wahlspruch. Klingt so ein bisschen sehr gut. Kommt auch in Kiel ziemlich gut an. Wir haben ja das Kieler Stadtbad, wo auch ziemlich viele Leute auch irgendwie mitten im Dezember baden gehen, ne, in der Förde.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja da auch Mitglied. Und das ist im Prinzip so eine Art...
Das überrascht mich absolut nicht, Tim, gerade.
Das ist so eine, für alle, die es nicht kennen, so eine Art...
Eine Seebadeanstalt ist der
offizielle. Genau, Badeanstalt an der Förde direkt. Genau. Da kann man halt direkt ins Wasser springen. Und das ist auch ganz schön gemacht.
Dann schwimmst du zwischen den Schollen.
Genau, da schwimme ich dann so ein bisschen. Meistens schwimme ich nicht, ich stehe meistens nur so im Wasser, weil wenn ich schwimme, werden meine Hände immer sehr schnell kalt. Mhm. Meine Hände werden sehr schnell kalt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Deswegen stehe ich meistens im Wasser einfach und habe die Hände aus dem Wasser raus. Und dann lasse ich mich so ein bisschen abkühlen. Und das machen andere auch. Also da gibt es so eine richtige Community. Und das ist richtig toll, auch wie für ältere Menschen insbesondere dort schwimmen gehen und sozusagen die Kälte auch nutzen für ihre Gesundheit. Ja.
Jetzt hast du uns schon einen schönen Einblick gegeben sozusagen in eigentlich fast schon deine gelebte Forschung, denn im Schwerpunkt deiner Forschung geht es ja darum, dass es verschiedene Stoffwechseltypen bei Menschen gibt, also dass Menschen das, was sie essen und trinken, auf verschiedene Art und Weise verbrennen. Also, und das führt dazu, dass die einen eher was ansetzen als die anderen.
Ja, genau, so kann man das sagen. Also um das mal so vorher noch ein bisschen einzuführen, ich habe ursprünglich ja in Berlin Medizin studiert und habe dort auch erstmal gearbeitet in der Endokrinologie und da hat mich schon sehr begonnen, die Präventivmedizin zu interessieren. Ich habe damals in der Lipidambulanz gearbeitet, also in einer Ambulanz, wo wir Fettstoffwechselstörungen behandeln und da habe ich gesehen halt, dass wenn man die Blutfette zum Beispiel nicht richtig einstellt, wenn die zu erhöht sind, Cholesterin als wichtiges Blutfett in dem Punkt, dann gibt es ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und viele Leute kriegen Herzinfarkt, Schlaganfall. Und da sind neben den Blutfetten aber auch, und das hatte ich damals auch so gelernt, spielt das Übergewicht eine wichtige Rolle. Weil je übergewichtiger man ist, desto höher ist auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Diabetes. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, wie kann man da ansetzen? Wie kann man das Übergewicht besser verstehen? Warum werden so viele Menschen übergewichtig in unserer Gesellschaft? Und dann hatte ich mich beworben auf einen Forschungsaufenthalt in den USA, wo man das halt untersucht hat, an den National Institutes of Health in Phoenix, Arizona. Das ist im Prinzip so eins der wichtigsten Gesundheitsinstitute in den USA. Und dann hatte ich diesen Forschungsaufenthalt dann bekommen und konnte da hingehen für 2 Jahre. Und dort hat man halt mit Hilfe von Stoffwechselkammern sich den Energieverbrauch von Menschen angeschaut.
Beschreib mal ganz kurz, ein super spannender Aufbau. Das sind wirklich einfach Räume, die sind hermetisch abgeschlossen.
Genau.
Also luftdicht und erzähl mal, wie das aussieht da.
Das sieht fast so aus wie hier in diesem Studio. Also es ist so ein Mini-Raum, kann man sich vorstellen, so ein Tiny House vielleicht. Ja. Und in dem ist aber auch alles vorhanden. Also eine Toilette, ein Bett, ein Fernseher und man kriegt auch Essen über so Luken, über so Schleusen zugeliefert, was man dann isst. Und dieser Raum ist halt hermetisch abgeriegelt, weil wir über die Ein- und Ausatemluft indirekt messen können, wie viel Kalorien eine Person pro Minute, jede Minute verbrennt in dieser Kammer. Und das ist das Prinzip der sogenannten indirekten Kalorimetrie. Und das ist halt super spannend, weil wir da eine Person reinpacken können in diese Kammer, dann kann sie da bestimmte Sachen machen, die wir wollen. Sie kann auch da auf einem Hometrainer fahren zum Beispiel. Oder halt sie kann bestimmte Sachen essen, was uns dann besonders interessiert hat. Und dann haben wir uns halt angeschaut, okay, wie ändert sich der Energieverbrauch von den Personen? Und wir haben so 2 wichtige Experimente gemacht. Einmal haben wir Leute fasten lassen und dann haben wir ihnen ganz viel Nahrung gegeben in diesen Kammern. Wir haben sie also überernährt. Die haben doppelt so viel Kalorien bekommen, wie sie eigentlich benötigen. Zum Beispiel statt 2000 Kalorien, was so dem normalen Energieverbrauch entspricht, vielleicht einer Durchschnittsperson, hätte man dann 4000 Kalorien bekommen. So, und dann haben wir uns halt angeschaut, okay, wie unterschiedlich ist der Energieverbrauch? Und wir haben gesehen, es gibt wirklich ganz individuelle Reaktionen. Wenn man sich zum Beispiel das Fasten anschaut, manche Leute fallen mit ihrem Energieverbrauch sehr stark ab beim Fasten und andere tun dies halt nicht. Manche steigen auch an, was eigentlich sehr komisch ist. Und ähnlich ist es dann auch bei der Überernährung. Und das Spannende war dann halt, dass diese beiden Experimente, die ja unabhängig eigentlich voneinander waren, dass die miteinander korreliert haben. Das heißt,
also
die
Experimente vom Fasten und vom Überernähren.
Richtig, genau. Das heißt, die Leute, die beim Fasten abgefallen sind mit ihrem Energieverbrauch, die konnten bei der Überernährung nicht ansteigen. Die haben wir dann als sparsamen Stoffwechseltyp definiert, weil die halt irgendwie Probleme haben, Energie zu verbrauchen und die eher so sparen. Und die andere Gruppe, das waren die, die halt beim Fasten ihren Energieverbrauch stabil halten oder ansteigen und bei der Überernährung auch sehr stark ansteigen. Und die haben wir dann verschwenderische Stoffwechseltypen genannt.
Und wie lange war der Zeithorizont, dass die Menschen da in diesem Versuchsaufbau waren?
Ein Tag waren die immer, okay. Also 24 Stunden. Die haben da eine Nacht halt geschlafen auch. Mhm. Genau. Ja, und wir konnten dann halt zeigen in den nächsten Schritten, dass diese Stoffwechseltypen vorhersagen können, wie gut eine Person bei einer Diät Gewicht verliert. Und auch vorhersagen können, wie gut eine Person ihr verlorenes Gewicht halten kann nach der Diät, also ob sie einen Jojo-Effekt bekommt oder nicht. Und auch vorhersagen können, wenn wir eine Person länger überernähren, für 6 Wochen zum Beispiel, und die dann Gewicht zunimmt, dann können wir auch mithilfe der Stoffwechseltypen sagen, ob diese Person bei der Überernährung viel oder wenig Gewicht zunehmen wird. Weil auch da gibt es nämlich große Unterschiede. Bei einer Diät nehmen manche Menschen gut ab, nehmen manche Menschen schlecht ab und das unabhängig von Nahrungsaufnahme und Bewegung. Und wir können halt das dann voraussagen, wer gut abnimmt und wer schlecht abnimmt.
Und da geht es ja nicht um Lifestyle, ne? Wir reden ja jetzt nicht darüber, wer halt irgendwie seinen Traumkörper dadurch erreichen kann, sondern du forschst ja wirklich daran, pathologische Zustände sozusagen zu vermeiden, ne? Also in deiner Forschung geht es einfach darum, krankhaftes Übergewicht und Fettleibigkeit zu bekämpfen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und Kreislauferkrankungen wie Herzinfarkt zu verhindern, richtig?
Richtig, das ist mein Ziel, weil ich denke, wir haben ja eine Häufigkeit von Übergewicht oder krankhaftem Übergewicht in Deutschland so von fast 25%, auch Tendenz steigend. Mhm. Also jeder 4. bis 5. leidet an krankhaftem Übergewicht in Deutschland und das ist eine Krankheit.
Krankhaftes Übergewicht, da reden wir über einen BMI von über 30, ne?
Genau. Ja. Genau. Und es gibt halt noch nicht so viele Möglichkeiten, das zu behandeln. Wir haben ja immer gesagt, okay, Menschen, die an krankhaftem Übergewicht leiden, also Adipositas, die müssen einfach mehr Sport machen und weniger essen. Aber das hat halt nicht geklappt. In den letzten 30 Jahren sind die Menschen ja trotzdem dicker geworden, obwohl wir das die ganze Zeit gesagt haben. Und wir hatten wenig Therapien. Wir hatten bariatrische Operationen, also Magenverkleinerung. Und das war somit das Einzige, was wir da noch hatten. Und wir haben jetzt halt neue medikamentöse Optionen, das stimmt, aber die werden noch nicht von der Krankenkasse erstattet bei Adipositas, das muss man also selber zahlen. Und daher ist es natürlich sehr gut, wenn man jetzt noch mehr den Stoffwechsel verstehen kann und vor allen Dingen die Therapie der Adipositas personalisieren kann. Mhm. Das heißt, sagen kann, okay, du bist die Person, die profitiert wirklich von einer Diät, du kannst danach dein verlorenes Gewicht auch halten, bei dir sollten wir das und das machen. Und dann der anderen Person sagen kann, okay, du profitierst nicht davon, du solltest vielleicht eher lieber eine Operation machen oder eine medikamentöse Therapie. Und das können wir halt mithilfe dieser Stoffwechseltypen besser feststellen. Und wir können vielleicht auch, das ist auch so mein Plan in der Zukunft, vielleicht auch Menschen schon bevor sie übergewichtig werden, einteilen in verschiedene Stoffwechseltypen und sagen, okay, du hast ein erhöhtes Risiko, übergewichtig zu werden, du solltest vielleicht mehr aufpassen. Und bei anderen kann man eher sagen, okay, du hast eher einen günstigen Stoffwechsel, du bist eher auf der sicheren Seite, du musst dir nicht so viel Gedanken machen.
Das heißt, dann wieder in diese Prävention zurückgehen.
Richtig,
und
genau.
Bevor also, das Problem auftritt, ja. Es eigentlich bekämpfen.
Richtig, genau.
Warst du denn mal in so einer Kammer drin? Hast du dich mal durchmessen lassen?
Leider noch nicht. Das wollte ich immer mal machen. Das Problem ist, man muss davor so 3 Tage lang eine standardisierte Mahlzeit konsumieren. Also 3 Tage lang standardisierte Nahrung essen. Und irgendwie hatte ich immer nie so Lust darauf.
Aber
ich muss das mal machen.
Ist das so unlecker? Also was?
Nee, das ist nicht unlecker. Bloß, und man darf keinen Sport machen und so, die 3 Tage davor. Und das ist auch immer so, weil ich auch eigentlich fast jeden Tag Sport mache, habe ich bis jetzt noch mich nie dazu durchringen können. Aber ich habe es dieses Jahr noch vor.
Okay, aber ich bin jetzt keine Fachfrau, aber ich kann sagen, du neigst vielleicht eher zu einem verschwenderischen Typus. Ja?
Würde ich auch sagen.
Ja.
Das Lustige war,
schlank und sportlich.
Ja, danke schön. Das Lustige ist, als ich Medizin studiert habe, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, da habe ich so viel Quatsch gegessen, ja?
Ja.
Also ich habe Schokobons, so 200 Gramm Tüten und dann noch einen Orangensaft-Tetrapack dazu getrunken. Ja, das ist das absolute Horror-Ding.
Die so viel, Fettleber lässt grüßen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe das so fast jeden Tag gemacht. Und ich war trotzdem super schlank und hatte keinen Gramm Fett. Also da habe ich damals, als ich das noch alles nicht kannte, irgendwie Glück gehabt. Und jetzt im Rückblick würde ich sagen, okay, dass ich wahrscheinlich viel braunes Fett habe oder irgendwelche anderen metabolischen Faktoren, die wir noch nicht kennen, die mich wahrscheinlich vor dem Übergewicht geschützt haben.
Mhm.
Und das ist super spannend, weil es gibt auch viele andere von meinen Freunden, die genau das sagen, dass sie sehr komische Sachen gegessen haben und nicht dick geworden sind und andere halt das Problem dann eher hatten, auch schon in der Jugend. Ne?
Zum braunen Fett will ich gleich kommen. Eins noch vorab, weißt du ungefähr, wie dein täglicher Verbrauch ist an Kilokalorien? Kannst du das irgendwie einschätzen?
Ja, ich habe ja hier so eine Smartwatch. Die ist jetzt nicht so super genau, aber ich habe ungefähr 3.500 bis 4.000 Kalorien im Schnitt.
Also in deinem Alltag sozusagen, nicht die Ruheverbrennung, sondern mit allem, was du machst.
Mit allem, was ich mache.
Okay, das ist ordentlich. Ich wurde mal durchgemessen, also nicht in einer genau in einer hermetisch abgeschlossenen Kammer, aber es gibt ja auch verschiedene Arten und Weisen mit Elektroden, um sozusagen den Körperfettanteil zu messen und dann zu errechnen, Pi mal Daumen, wie viel man so im Verbrauch hat. Wir kamen bei stabilen 1300 Kilokalorien im Ruhemodus, was, du wirst es mir sagen, verhältnismäßig eigentlich wenig ist, oder? Oder zumindest in meinem Empfinden.
Kommt auf die Kalorien pro Kilogramm an.
Ja.
Aber tendenziell ist es eher wenig. Das stimmt, ja.
Bin also eher sparsam.
Naja, das kann man jetzt nicht sagen, weil dafür müsste man die metabolischen Stresstests machen. Also dafür müssten wir dich fasten lassen und vor allen Dingen müssten wir diese Überernährung simulieren, weil wir jetzt auch sehen, dass das am besten vorhersagen kann wahrscheinlich, ob du so verschwenderisch sparsam bist. Und dann würden wir dir halt so eine Mahlzeit geben und die müsstest du dann essen. Das ist eine spezielle Mahlzeit. Und dann würden wir danach deinen Energieverbrauch messen und da können wir das erst feststellen.
Okay,
also wenn wir jetzt nur den Grundumsatz messen, dann kriegen wir diese Information halt nicht, weil der wurde ja auch schon in der Forschung, seit 50 Jahren wird der Grundumsatz gemessen. Ne? Das hätte man dann schon gesehen. Man muss halt noch so einen speziellen Stresstest machen, um diese Stoffwechseltypen dann herauszufinden.
Mhm. Okay, und was kriegt man denn da dann zu essen? Also ist das wirklich nur Eiscreme und Popcorn und...
Es geht in die Richtung. Also
Steak und...
Naja, Steak jetzt nicht, weil wir wollen im Prinzip eine Nahrung dir geben oder eine Mahlzeit, die keine Proteine enthält.
Mhm.
Low-Protein-Meal-Test nennen wir das. Der Hintergrund ist, dass wir diese in den Vorstudien, die wir gemacht haben, dass diese Mahlzeit wo am besten diese Stoffwechseltypen voneinander unterscheiden kann. Das muss man sich so vorstellen. Wenn man einen normalen Mahlzeitentest macht, dann gibt es vielleicht diese Unterschiede auch zwischen den Stoffwechseltypen im Energieverbrauch, die man danach misst. Das heißt, der eine hat mehr Verdauungsenergie, der andere weniger. Aber die sind super klein, sodass sie statistisch nicht auffallen. Und diese Low-Protein-Situation, die ist wie so eine Art Lupe. Sodass man dann im Prinzip die Unterschiede auf einmal sieht, die man davor nicht gesehen hat. Und deswegen würden wir dir dann, also aktuell machen wir das so, wir würden eine spezielle Schokolade geben, ein bisschen Gummibärchen und so Kekse. Aber alle ohne Protein.
Das klingt ja so ein bisschen wie unser Buffet heute.
Die schmecken aber nicht so lecker. Also die Probanden, die essen das auf, weil wir ihnen sagen, dass sie es aufessen sollen. Aber die finden das jetzt geschmacklich nicht den absoluten kulinarischen Höhepunkt. Aber damit können wir halt diese Informationen gewinnen. Vielleicht kann man im Verlauf nochmal das irgendwie geschmacklich besser machen.
Ich schlage Zimtschnecken vor.
Sorry, ja, da ist auch Protein drin. Und da sind auch noch so andere Sachen. Also da wäre ich vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger, aber vielleicht kann man ja proteinfreie Zimtschnecken machen.
Ne? Vielleicht.
Und das ist auch eine große Menge. Also wir berechnen diesen Energieverbrauch bei diesem Mahlzeitentest so, dass er 50% von deinem Grundumsatz beträgt. Also bei dir wäre das jetzt, wenn du 1300 Kalorien Grundumsatz hast,
genau,
dann wäre das so 650 Kalorien, die du dann essen müsstest.
Boah, okay.
Auf einmal.
Aber warte mal, 650 ist gar nicht so viel, wie es klingt. Das ist ja eigentlich anderthalb Käsebrote.
Ja.
Schwarzbrot mit.
Du musst das dann in 20 Minuten essen. Also es wäre vielleicht jetzt auch nicht so viel. Aber es ist halt schon eine
aber
größere
Menge.
Aber es
ist mehr. Menge, ja. Ne? Es ist auf jeden Fall offensichtlich mehr als das, was ich bräuchte.
Genau. Ne? In einer Mahlzeit jedenfalls. Ne? Und dann messen wir danach deinen Energieverbrauch für 3 Stunden. Und dann gucken wir uns halt an, wie verändert der sich im Vergleich zu anderen Leuten. Und dann können wir halt sehen, okay, bist du eher so ein verschwenderischer Typ, der stark ansteigt mit dem Energieverbrauch oder ein sparsamer Typ, der nicht so stark ansteigt.
So, sprich jemand mit viel braunem Fett oder jemand mit wenig braunem Fett.
Richtig, das ist so unsere Idee, ne? Also wir haben ja, jetzt nochmal, um auf die USA nochmal zurückzukommen, um das zu erklären, wir haben, nachdem wir diese Stoffwechseltypen erkannt haben, wollten wir natürlich überlegen, okay, was ist der Hintergrund? Warum reagieren die einen so mit ihrem Energieverbrauch und die anderen nicht? Und wir haben dann die Literatur uns angeschaut und gesehen, dass das braune Fett gerade ziemlich in Mode kam damals.
Moment, jetzt muss ich hier einen Haken, weil wir reden schon sehr viel über braunes Fett, aber wir haben noch nicht gesagt, was,
was
es ist.
Es ist.
Und vor allem, was ist der bedeutende Unterschied zu weißem Fett, also oder Bauchfett? Jeder kennt aus der öffentlichen Debatte um schlank sein Fett, das sich halt irgendwie am Bauch anlegt. Das ist ja das weiße Fett, aber darüber reden wir gar nicht.
Also, es ist so, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Fett im Körper. Einmal das Fett, um Energie zu speichern. Das ist normalerweise das weiße Fett. Das kann man nochmal unterteilen in das subkutane Fett, also in das Fett unter der Haut direkt, und in das viszerale Fett, das Fett um die Organe im Bauch, was das schlechteste Fett ist. Ja, das wollen wir nicht haben, weil das so Entzündungen macht und Diabetes etc. Und dann gibt es das braune Fett. Und das braune Fett ist im Prinzip kein wirkliches Fett. Es hat zwar auch so ein bisschen Fett in den Zellen drin, aber es besteht hauptsächlich aus Mitochondrien, den Kraftwerken unserer Zelle. Und die verbrauchen Energie und deswegen sieht es halt braun aus, weil da auch sehr viele Mitochondrien drin sind. Das Besondere ist halt, diese Mitochondrien, die stellen kein ATP her. Wer nochmal sich an seinen Biologieunterricht zurückerinnert, der weiß, dass ATP so das universelle Energiesubstrat unseres Körpers ist. Im Prinzip so eine Art Benzin für alle Stoffwechselvorgänge, die stattfinden. Und das stellen die Mitochondrien normalerweise aus Zucker und Fett her. Das wird da verbrannt, ja, wenn man das mal so umgangssprachlich sagen kann. Und die Mitochondrien im braunen Fett, die stellen halt kein ATP her. Die sind einzigartig im Körper, weil die stellen nur Wärme her. Also die verbrennen Fett und Zucker und machen Wärme daraus. Man kann sich das also, das braune Fett, so als eine Art Heizpad, eingebautes Heizpad für unseren Körper vorstellen.
Das ist eine sehr schöne Metapher.
Und das Spannende ist, viele fragen sich dann natürlich, ja, wo ist das denn? Das ist nicht da, wo man es denkt. Es ist nicht im Bauch und auch nicht in den Beinen oder so. Es ist hier im Bereich der Schlüsselbeine und des Halses lokalisiert.
Aber innen drin, also es ist sozusagen, ja, innen drin, es liegt nicht unter der Haut, sondern...
Ja, ein bisschen tiefer, um die Gefäße so ein bisschen drumherum. Und es ist auch im Bereich der Wirbelsäule, so kleine Mini-Heizpads so an jedem Wirbelkörper, die so runtergehen, so kann man sich das vorstellen, ja. Das ist das braune Fett und wir wissen halt, dass braunes Fett evolutionsbiologisch extrem wichtig war für die Entwicklung von Säugetieren und auch von Menschen. Initial war es wohl von der Natur entwickelt worden, damit Beutetiere ihre Kinder im Beutel schön warm halten können, so wie Kängurus, ja. Und das Konzept hat sich dann irgendwie verbreitet, weil es evolutionsbiologisch irgendwie ganz gut war, Wärme zu erzeugen. Das hat dann auch der Mensch bekommen. Lustigerweise der Homo sapiens, aber erst relativ spät, weil er kam aus Afrika und wollte auch in den Norden gehen, wo es kälter war. Und da hatte er eigentlich nicht die Anlage richtig, um braunes Fett zu generieren. Aber im Norden hat er den Neandertaler getroffen. Der hat da schon gelebt und er hatte schon das braune Fett. Und dann haben sich Homo sapiens und Neandertaler gepaart und dann hat der Homo sapiens die Gene von dem braunen Fett vom Neandertaler geklaut und dann konnte er sich auch in den nördlichen Gefilden besser niederlassen, weil er eher mit der Kälte umgehen konnte und das braune Fett wahrscheinlich eine wichtige Rolle gespielt hat in dem Kontext.
Und jetzt zur Forschung, wie entdeckt man das denn? Also wie
so,
passiert
pass auf,
das?
Und dann war es so, genau, also wir haben uns, jetzt habe ich ja gesprochen, so wie ist das entstanden, das braune Fett, und dass jetzt die Forschung auch in dem Bereich Fahrt aufgenommen hat. Und das hat halt uns interessiert. Und deswegen haben wir gedacht, okay, vielleicht verbrennen die Leute ja diese verschwenderischen mehr, weil sie vielleicht mehr braunes Fett haben, weil das ja mehr Energie verbrennt und Wärme erzeugt. Und dann haben wir gedacht, okay, testen wir das mal. Wir packen die Leute auch wieder in diese Stoffwechselkammer, aber wir regulieren mal die Temperatur runter. Ja, also wir machen auf einmal statt, weiß nicht, sonst haben wir immer 24 Grad in diesen Kammern, machen wir mal 19 Grad. und die dürfen sich dann kein Pullover oder sowas anziehen, ne? Ist natürlich alles standardisiert. Da müssen die einen Tag da bei 19 Grad rumhängen in dieser Kammer, ja. Und dann haben wir nämlich gesehen, die verschwenderischen Stoffwechseltypen, die steigern ihren Energieverbrauch bei 19 Grad und die sparsamen, die tun das nicht. Und da haben wir also dort einen Unterschied gesehen. Und dann haben wir gesagt, okay, da könnte wirklich das braune Fett dahinter stecken. Dann haben wir noch ein weiteres Experiment gemacht. Und zwar wollten wir das braune Fett dann auch sichtbar machen. Und das macht man durch eine spezielle Bildgebung, einen sogenannten PET-CT-Scan. Positronen-Emissionstomographie, Computertomographie-Scan, ja, wenn man das mal so ausspricht.
Und nicht braunes Fett heiz PET.
Nee, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Nee, das heißt wirklich PET-CT, ja. Und das ist so eine Bildgebung, du musst dir das so vorstellen, man spritzt radioaktiv markierte Zucker in den Körper und der wird dann natürlich verstoffwechselt. Und der radioaktiv markierte Zucker strahlt so ein bisschen und das kann man mit so einem Scan dann sichtbar machen. Und mit einem CT kombinieren. Und dann kann man sehen, welches Gewebe in dem Körper gerade viel Energie verbraucht, weil es viel von diesem radioaktiv markierten Zucker aufnimmt und verstoffwechselt. Und das sieht dann schwarz aus auf den Bildern von diesem PET-CT-Scan. Ja. Und wir haben das dann gemacht, haben die Leute in Kälte gesetzt, diesen PET-CT-Scan gemacht und dann konnten wir wirklich zeigen, dass bei den verschwenderischen Stoffwechseltypen das braune Fett schwarz aufleuchtet in diesen Scans. Weil es den ganzen Zucker verbrennt. Bei den Sparsamen ist es nicht so. Und damit konnten wir beweisen, dass das braune Fett für den höheren Energieverbrauch dieser verschwenderischen Stoffwechseltypen eine maßgebliche Rolle spielt.
Und konntet ihr dadurch sehen, dass die verschwenderischen Typen mehr braunes Fett haben oder einfach mehr Bereiche dieses braunen Fetts aktiv sind?
Gute Frage. Wir haben gesehen, dass sie mehr aktives braunes Fett haben. Also sie haben jetzt nicht unbedingt eine größere Masse vom braunen Fett, aber ihr braunes Fett ist irgendwie besser, ja, oder aktiver, verbrennt mehr Energie.
Die Heizpads sind sozusagen
sind ein bisschen stärker aufgedreht.
Effizienter,
ne? Richtig, ja.
Ja. Und sag mir bitte nochmal, wie hat man denn überhaupt ob der Existenz von braunem Fett erfahren? Also wie hat es denn irgendwann in der Forschung diesen Moment gegeben zu sagen, ach guck mal, da gibt es halt irgendwie diese Fläche und die macht irgendwas und das ist braunes Fett, aber das ist eigentlich gar nicht braunes Fett, sondern das, weißt du, was ich meine?
Ja, das ist spannend. Pass auf, ich kann dir das erzählen.
Da bin ich gespannt.
Und zwar das erste Mal in der Wissenschaft wurde braunes Fett, glaube ich, so im 16. Jahrhundert entdeckt von Konrad Gesner. Das war so ein Naturforscher, ich glaube, er war Deutscher, aber ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Und er hat so einen Atlas gemacht über viele Tiere. Und da hat er auch das Murmeltier beschrieben. Und er hat sich die Tiere natürlich angeschaut und auch so analysiert, also auch den Aufbau der Tiere. Und er hat dann gesagt, okay, da gibt es so ein komisches Gewebe, was wichtig ist für den Winterschlaf der Murmeltiere. Und das hat er damals so die Winterschlafdrüse genannt, lustigerweise. Also noch gar nicht braunes Fett. Und er meinte, ja, das sorgt irgendwie dafür, dass das Murmeltier im Winterschlaf halt nicht auskühlt, sondern warm bleibt. Und dafür ist das braune Fett evolutionsbiologisch zum Beispiel auch wichtig, dass es den Winterschlaf unterstützt und das Auskühlen verhindert und vor allen Dingen auch das Aufwachen dann fördert, weil es aktiv wird und man wieder warm wird. Später dann ist erstmal nicht so viel passiert, aber im 20. Jahrhundert hat dann ein gewisser Robert Smith festgestellt, dass Mäuse auch viel braunes Fett haben. Und dann kam der Begriff braunes Fett das erste Mal auch richtig in die Wissenschaft rein, weil man gesehen hat halt, dass dieses Gewebe auch viele kleine Fettvakuolen hat. Also die Zellen in diesem braunen Fett, die haben so kleine Fettaugen, sage ich mal. Ja? Und deswegen hat man das halt so dann genannt. Und weil es auch morphologisch ähnlich ist und das braune Fett halt auch weißer werden kann, so wie das weiße Fett auch braun werden kann. Deswegen ist man zu diesem Begriff übergegangen. Und dieser Robert Smith hat dann halt gesehen, okay, wenn ich Mäuse in die Kälte packe, dann vermehren die ihr braunes Fett und werden von innen heraus braun. Also wirklich, wenn du dir die Mäuse anschaust, ich zeige das Bild auch immer gerne in meinen Vorträgen, wenn du dir eine Maus anschaust in Wärme, und die sozusagen einmal sezierst und dann eine Maus nach einer Woche Kälteexposition und die einmal sezierst, wenn du dir das Fett anschaust, dann ist das bei der Maus, die der Kälte ausgesetzt war, ist es braun geworden. Also die ist wirklich von innen heraus gebräunt. Ja? Und dann ging die Forschung auch so ein bisschen los. Man hat dann entdeckt, dass Kinder sehr viel braunes Fett haben, Babys, weil Babys können noch nicht zittern. Menschen können auch noch zittern, um Wärme zu erzeugen. Das kennt jeder, ne? Wenn einem kalt ist, irgendwann fängt man an zu zittern.
Kennst du das auch noch?
Ich kenne das auch, aber es ist abgeschwächt, ne? Also bei mir merke ich schon, ich muss schon länger der Kälte ausgesetzt sein, um zu zittern. Auf jeden Fall hat man früher dann gesagt, okay, Babys, die haben das, konnte man das auch gut zeigen. Die haben auch recht viel braunes Fett, um dann am Leben zu bleiben, wenn sie auf der Welt sind. Aber man hat dann immer gesehen oder auch gedacht, Erwachsene haben das nicht mehr, weil das zurückgeht und sich abbaut im Laufe der Entwicklung vom Baby zum Erwachsenen. Und man war dann die ganze Zeit der Ansicht, okay, Erwachsene haben kein braunes Fett mehr, bis man so Mitte der 2000er Jahre, 2005, 2006, erstmals sich die PET-CT-Scans von 4000 Menschen genauer angesehen hat. Weil es werden PET-CT-Scans ganz häufig gemacht in der Klinik, aber aus anderen Gründen. Nicht, um braunes Fett sichtbar zu machen, sondern um Krebs sichtbar zu machen. Weil Krebs verbraucht auch viel Zucker. Und das leuchtet dann schwarz auf. Bloß in diesen PET-CT-Räumen ist es oft kalt, auch lustigerweise. Und deswegen sind auch andere Bereiche schwarz aufgeleuchtet, die man früher gar nicht so beachtet hat. Und dann ist man halt auf die Idee gekommen, wir schauen uns das mal ganz genau an, und hat man das analysiert und dann große Paper veröffentlicht, die dann gezeigt haben, okay, auch erwachsene Menschen haben braunes Fett. Und als man das gesehen hat, dann ging die Forschung richtig los und dann hat man natürlich überlegt, okay, braunes Fett verbraucht viel Energie, kann das vielleicht helfen gegen Übergewicht und vielleicht auch gegen andere Krankheiten? Und dann hat man noch gesehen, dass Leute, die viel braunes Fett haben in diesen Scans, dass die weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen, weniger Diabetes, weniger Bluthochdruck haben. Und man hat dann viele Studien an Tieren gemacht und gesehen, dass wenn man braunes Fett vermehrt bei den Tieren, dass die dann auch einen viel besseren Stoffwechsel haben, zum Beispiel auch vor Krebs geschützt sind. Und dass generell scheinbar, ja, der gesamte Stoffwechsel, wie ich gerade schon sagte, der Tiere sich verbessert und die einfach gesünder sind. Und seitdem ist da extrem viel los auf diesem Gebiet der braunen Fettforschung. Man sieht jetzt braunes Fett auch nicht mehr so wirklich als Fettgewebe, sondern auch eher als Hormondrüse, weil sie produziert auch wichtige Hormone, die zum Beispiel die Leber anregen, Fett zu verbrennen. Ja, oder auch das weiße Fettgewebe anregen, Fett zu verbrennen. Und deswegen ist es super spannend, in diesem Bereich auch aktiv zu sein und auch zu wissen, dass wenn man halt mehr braunes Fett hat, dass man dann auch so einen verschwenderischen Stoffwechseltyp hat. Und da kommen wir jetzt wieder zu der Forschung zurück, die ich ja eigentlich initial gemacht habe. Ich wollte eigentlich bloß Unterschiede finden im Energieverbrauch zwischen den Menschen, die wir auch gefunden haben. Und darüber sind wir dann zum braunen Fett gekommen, was wahrscheinlich ein wichtiger Parameter ist.
Und eine Schlüsselfrage in deiner Forschung ist ja auch herauszubekommen, wie aktiviert man denn dieses braune Fett, ne?
Richtig.
Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt Erkenntnisse gewonnen, dass es funktionieren kann über Kälte. Was ist denn mit Ernährung? Gibt es irgendwas, was ihr schon feststellen konntet, dass man essen kann, das zum Beispiel braunes Fett ein bisschen besser arbeiten lässt?
Das ist eine sehr spannende Frage. Das werde ich auch sehr häufig gefragt. Also.
Ich frage für eine Freundin.
Genau.
Nee, grundsätzlich, also überhaupt aus Forschungsperspektive, ja, total spannend.
Es gibt so ein paar Hinweise. Die Forschung hat noch nicht so ein Nahrungsmittel identifiziert, was auf jeden Fall hilft. Aber es gibt Hinweise, dass so scharfe Chilischoten, also capsaicinhaltige Präparate, das braune Fett aktivieren können. Und dann auch den Stoffwechsel anregen. Das kennt man vielleicht auch, wenn man das mal isst, dann wird einem auch warm. Capsaicin ist auf jeden Fall gezeigt, dass das braunes Fett aktivieren kann. Man muss aber sehr viel davon essen und das ist so ein bisschen der limitierende Faktor, weil irgendwann kannst du keine scharfen Chilischoten mehr essen. Es gibt daher auch Bemühungen, so eine Art Capsaicin-Derivate zu entwickeln, die nicht diesen krassen Schärfeaspekt haben, aber trotzdem das braune Fett aktivieren. Da gibt es auch so Kapseln, die man nehmen kann. Da hatte ich auch mal überlegt, eine Studie zu machen. Das mache ich vielleicht auch noch. Es gibt ein paar Hinweise darauf, dass diese Kapseln, die nennt man Capsinoide, auch wirklich das braune Fett aktivieren können. Wahrscheinlich ist es aber nicht ausreichend. Was man vielleicht noch machen könnte, ist bestimmte Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die die Hormonausschüttung von Sekretin im Darm stimulieren. Sekretin ist das erste entdeckte Darmhormon, was ausgeschüttet wird von unserem Darm, wenn wir Nahrung zu uns nehmen. Und je nachdem, welche Nahrung wir zu uns nehmen, wird mehr oder weniger davon ausgeschüttet. Und meine Forscherkollegen aus München, von der TU München, Martin Klingenspor und sein Team, die konnten zeigen, dass Sekretin das braune Fett aktiviert. Die haben das super bewiesen. Und es ist so, jetzt suchen sie in den Folgestudien nach Nahrungsmitteln, die die Sekretinausschüttung fördern und somit das braune Fett mehr aktivieren. Und da forschen sie gerade dran. Also vielleicht gibt es da noch ein paar News in naher Zukunft, was wir essen sollen, um unser braunes Fett mehr zu aktivieren. Das wären so die relevantesten Nahrungsmittel. Also letztendlich Capsaicin, ne? Oder Capsinoide. Das ist mir so am bekanntesten. Aber sonst gibt es noch nicht so wirklich da eine krasse Empfehlung, die ich abgeben kann. Ne? Mhm. Also wir wissen halt, dass Kälte das Beste ist, weil dafür wurde braunes Fett entwickelt von der Natur. Das heißt, das ist der natürliche Weg, es zu aktivieren.
Und wenn wir uns lösen von, dass jemand das interessiert, aus wirklich Lifestyle-Gründen, was ja total legitim ist, dass man irgendwie eine andere Figur haben will, ist das natürlich auch total spannend im Hinblick auf Diabetesforschung, ne?
Super spannend. Da kann ich dir gleich was Spannendes erzählen.
Gerne.
Und zwar, wir wissen, dass das braune Fett fast für den Diabetes noch viel wichtiger ist als für das Körpergewicht per se. Mhm. Das wissen wir daraus, dass es auch sogenannte gesunde Dicke gibt. Das haben wir öfter mal vielleicht schon gehört. Menschen, die übergewichtig sind, aber keine metabolischen Probleme haben. Also wo der Stoffwechsel eigentlich trotzdem noch gut funktioniert. Und wir konnten sehen in Studien, dass Menschen, die als gesunde Dicke klassifiziert werden, dass die mehr braunes Fett haben. Im Vergleich zu Menschen, die genau das gleiche Körpergewicht haben, aber weniger braunes Fett haben. Und die kriegen dann halt kein Diabetes. Währenddessen die Leute mit weniger braunem Fett, aber gleichem Body Mass Index, die kriegen eher Diabetes. Und das hat damit zu tun, dass braunes Fett wahrscheinlich essentiell ist für die Aufrechterhaltung eines gesunden Zuckerstoffwechsels. Noch mehr, als es für ein gesundes Körpergewicht wichtig ist. Und das konnte schon in Studien gut gezeigt werden. 10 Tage Kälteexposition von Menschen mit Typ-2-Diabetes in einem kalten Raum, jeden Tag, für 2 bis 4 Stunden, verbessert die Insulinsensitivität so stark, ungefähr um 40%, dass das den Effekt von langem, sage ich mal, monatelangem Ausdauertraining übersteigt. Das heißt, du hast einen besseren Effekt auf deinen Zuckerstoffwechsel, wenn du 10 Tage mal in so einen kalten Raum gehst, als wenn du mehrere Monate lang Ausdauertraining machst. Ja.
Okay, das klingt bahnbrechend.
Das ist echt, ja, das wurde auch in einem sehr bekannten Journal Nature Medicine publiziert, schon 2016 oder so, glaube ich. Und das finde ich auch, ist super bahnbrechend, ne? Weil 10 Tage ist nicht viel, ja. Was ich so ein bisschen blöd fand, natürlich so lange in einem kalten Raum rumsitzen, ist auch blöd. Das kann man jetzt nicht in den Alltag integrieren. Deswegen habe ich jetzt eine eigene Studie geplant. Und die beantrage ich nämlich gerade. Mhm. Und da möchte ich Menschen untersuchen mit Prädiabetes, also noch einer Vorstufe. Das wurde nämlich noch gar nicht untersucht. Das ist die Vorstufe von Typ-2-Diabetes. Da ist der Zuckerstoffwechsel schon so ein bisschen kaputt. Und die möchte ich für 10 Tage auch in so kalte Wasserbäder packen. Also die sollen da reingehen dann für 10 Tage. Immer eine halbe Stunde am Tag. Und das ist jetzt aber nicht eiskalt. Wir fangen mit 20 Grad an und gehen dann auf 16 Grad runter, ganz langsam, um die Menschen daran zu gewöhnen. Also das ist alles aushaltbar, wurde auch schon getestet in Vorstudien. Mhm. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass diese 10 Tage bei den Prädiabetikern auch den Zuckerstoffwechsel wieder reparieren werden und auch das braune Fett aktivieren werden, was wir da nämlich auch messen. Und das wird sehr spannend. Und ich hoffe damit, nächstes Jahr anfangen zu können in Kiel. Mit dieser Studie. Weil meine Idee ist, also Adipositas und Übergewicht ist sehr relevant, aber das Wichtigere ist eigentlich noch, die metabolischen Störungen durch das hohe Gewicht in den Griff zu bekommen. Und dazu zählt Diabetes, Fettstoffwechselstörung, erhöhter Blutdruck etc. Und wenn wir da das braune Fett aktivieren, dann sprechen diese metabolischen Störungen am besten darauf an. Und wir sehen halt, die Leute sind dann zwar vielleicht noch übergewichtig, aber sie sind gesünder.
Okay, also ich fasse einmal kurz zusammen. Es gibt 2 verschiedene Stoffwechseltypen, die ihr im Menschen entdeckt habt. Einmal den sparsamen, einmal den verschwenderischen. Und ein großer wichtiger Faktor in dieser Frage ist braunes Fett? Hat man viel davon, hat man wenig davon? Ist es aktiv, ist es nicht aktiv? Kann man das irgendwie aktivieren? Du hast gesagt, durch Kälte. Ist es schon gezeigt worden, dass das gut funktioniert? Ihr untersucht Ansätze im Hinblick auf Ernährung. Stichwort Capsinoide, also ein Stoff, der zum Beispiel in scharfen Chilischoten ist. Ich frage dennoch nochmal einfach unterm Strich, wenn ich einen sparsamen Stoffwechsel habe, was kann ich denn dagegen tun? Also bin ich aufgeschmissen sozusagen, der bleibt immer sparsam und ich kann mit dem braunen Fett ein bisschen dagegen arbeiten? Jetzt mal ganz theoretisch gefragt, ne? Also ich kann mich auf irgendeine Art und Weise bemühen, wenn das denn mal ginge, mit Kapseln und mit Kälte mein braunes Fett ein bisschen, die Aktivität davon irgendwie zu fördern. Aber bleibe ich halt immer auf meinem sparsamen System sitzen?
Sehr gute Frage. Wissen wir noch nicht.
Okay.
Müssen wir erforschen. Ne? Okay. Es gibt noch viel zu tun. Das ist natürlich sehr relevant. Wir wissen, dass die Gene ungefähr 50-70% des Körpergewichts ausmachen. Ja, also wenn meine Eltern dick waren, werde ich mit ziemlicher Sicherheit auch dick. Die Umwelt macht aber trotzdem noch einen gewissen Faktor aus. Mhm. Wahrscheinlich ist es beim braunen Fett ähnlich. Wir haben eine gewisse genetische Ausstattung, die wir aber modulieren können. Vielleicht plus minus 20%. Aber wir wissen es noch nicht. Aber so könnte es sein. Das heißt, man hat so eine Grundausstattung, man kann aber besser werden in seiner Grundausstattung, in der man sich befindet. Ja? Man erreicht natürlich nicht vielleicht den super krassen, verschwenderischen Stoffwechsel, den andere haben, aber man kann trotzdem besser werden. Und das wollen wir erreichen.
Ich finde das total spannend, weil hier wird auch nochmal Wissenschaft und Forschung halt deutlich. Ne? Also aus einer Unmenge an Informationen, die Forschende schon haben, gibt es dann Annahmen, auf die man hin untersuchen kann und die man dann entweder bestätigen oder widerlegen kann.
Ja, also es ist immer was zu tun und ich habe jetzt schon eigentlich so viele Ideen, dass ich bis zur Rente wahrscheinlich da irgendwelche Projekte machen kann, aber vielleicht mache ich auch einfach noch weiter. Mal gucken.
Ja.
Die Zeit eines Forschers ist eigentlich recht kurz. Man hat so ein paar Studien und dann ist man schon
65. Das ist schon durch.
Ne? Also
ja.
Ist es halt.
Schwupps, so schnell geht das.
Weil so eine Studie, so Beantragung, Durchlaufen, Analyse, Veröffentlichung, das dauert mal 10 Jahre. Ne?
Ja, und die Prozesse so. Und dann mit den ganzen Daten erstmal die sortieren, die interpretieren.
Ja, also da ist schon immer wild. Viel los. In dem Kontext vielleicht, was auch interessant ist, in der Wissenschaft ist es immer ganz wichtig, dass man Ergebnisse versucht zu replizieren. Ich glaube nämlich auch selber oft nicht an meine eigenen Ergebnisse, weil es könnte auch alles Zufall sein.
Ne? Mm,
ja. Was wir in den USA gesehen haben, da hatte ich natürlich auch gedacht, so ist das jetzt richtig? Ist das nicht einfach nur Zufall? So, ne? Uns hat schon sehr positiv gestimmt, dass wir die Ergebnisse in unterschiedlichen Experimenten gesehen haben. Also wir haben ja so eine Diätstudie gemacht, da haben dann die Leute abgenommen und wir konnten halt den Abnehmerfolg vorhersagen. Dann haben wir eine Überernährungsstudie gemacht, da haben die Leute Gewicht zugenommen und wir konnten halt auch vorhersagen, mithilfe unserer Methode, wer viel Gewicht zunimmt, wer wenig Gewicht zunimmt. Und dann haben wir halt diese Kältestudien gemacht und da gab es auch die Ergebnisse, so wie wir uns das gedacht haben. So, das war aber alles in den USA. Die Frage ist, funktioniert das auch hier in Deutschland?
Mhm.
Ja, weil hier sind andere Menschen, ein anderes Labor, überhaupt ganz andere Umgebung, auch andere Mitarbeiter. Und ich sage immer, wenn eine Sache biologisch wirklich richtig ist, dann muss sie auch woanders funktionieren. Ja?
Mhm.
Und viele Studien scheitern nämlich daran. Ja? Und deswegen habe ich ja hier jetzt eine Studie geplant, die läuft jetzt auch aktuell oder ist jetzt fast am Ende. Das war meine erste Studie, nachdem ich nach Kiel gekommen bin, wo wir im Prinzip das so ein bisschen wiederholen wollten, was wir in den USA gezeigt haben. Und da messen wir halt bei Menschen mit starkem Übergewicht auch den Energieverbrauch vor und nach dem Fasten und nach diesem Mahlzeitentest. Und diese Menschen mit starkem Übergewicht, die fangen dann eine Diät an. Das machen sie bei uns in der Klinik. Die essen nur 800 Kalorien am Tag für 3 Monate. Und das ist so ein klinisches Programm. Das ist jetzt nicht im Rahmen der Studie. Das ist einfach so ein Abnehmprogramm, was wir in unserer Klinik laufen haben. Und meine Idee war es, können wir durch unsere Stoffwechseltypmessung auch so in einem, ich nenne das immer Real-World-Setting, also unter nicht kontrollierten Bedingungen vorhersagen, wer gut abnimmt und wer nicht.
Mhm.
Weil in den USA, da haben wir die Leute eingesperrt bei uns in der Klinik, weil wir alles kontrolliert haben. Hier in Kiel machen wir das freiwillig eingesperrt. Ja.
Okay. Mhm.
In Kiel machen wir das natürlich nicht. Da machen die Leute jeden Tag, was sie wollen und kommen dann halt einmal pro Woche zu einer Gruppensitzung. Aber letztendlich essen sie 800 Kalorien am Tag. Das ist jedenfalls das Ziel.
Aber warte mal ganz kurz. Du hast vorhin gesagt, du hast einen vermuteten Tagesverbrauch mit allem, was du machst, von zwischen 3.000 und 4.000 Kilokalorien am Tag.
Mhm.
Und jetzt sagst du, man isst nur 800 Kalorien?
Kilogramm? Ja, das ist also so eine Extremdiät. Ne?
Schon
das,
doll, ne?
Ja, aber unsere Patienten haben auch extremes Übergewicht und die wollen wir, sage ich mal, auch schnell runterbringen. Das ist halt das Programm, was bei uns angeboten wird. Das nennt sich Very Low Calorie Diet, ist auch in der Forschung ein normales Konzept, Menschen mit 800 Kalorien letztendlich einmal das Gewicht verlieren zu lassen.
Ist aber auch psychisch ist aber natürlich, halt richtig schwierig.
Ist schwierig, ne? Aber deswegen ist das auch eine Gruppentherapie und die kommen einmal pro Woche zur Unterstützung, wo sie Ernährungsberatung, ein psychologisches Gespräch, okay, ein Sportprogramm, ein ärztliches Gespräch und natürlich auch die Gruppentherapien bekommen. Durch den Support geht das dann auch und die Menschen machen das auch mit und fühlen sich eigentlich auch gut aufgehoben bei uns.
Und wie lange geht das?
Insgesamt? 3 Monate, diese Abnehmphase. Und dann nochmal 3 Monate Stabilisierungsphase, wo dann wieder umgestellt wird auf normale Nahrung. Bei diesen Menschen haben wir halt vorher den Stoffwechseltyp bestimmt. So. Und das ist jetzt brandneu. Wir haben jetzt gerade vor 3 Wochen die ersten Daten analysiert und wir können wirklich unsere Ergebnisse in den USA replizieren. Ja, und das ist wichtig. Das hat mich natürlich gefreut, wenn man dann sowas sieht. Ja, wir konnten wirklich sehen, dass die Menschen, die nach dem Mahlzeitentest, und da scheint der Mahlzeitentest wichtiger zu sein als das Fasten, dass die Menschen, die nach dem Mahlzeitentest sehr stark ansteigen mit ihrem Energieverbrauch, dass das die waren, die am meisten Gewicht verloren haben in der Diät und sogar auch am meisten Fettmasse. Also wir messen natürlich das Gewicht, aber uns interessiert eigentlich mehr der Fettmasseverlust. Weil genau, das ist ja das Relevante.
Gewicht können auch Muskeln sein.
Richtig, genau. Ja, das haben wir natürlich auch gemessen. Also diese Leute, die wir als verschwenderisch klassifizieren, das sind wirklich die, die auch wirklich mehr Gewicht verlieren. In so einem Real-World-Setting, in einer richtigen klinischen Situation. Nicht im Rahmen von einer Studiensituation. Ja?
Mhm. Und wie viel braunes Fett haben die?
Ja, das wäre die nächste Frage. Ja. Kann ich nicht sagen, weil das haben wir jetzt da nicht gemessen bei denen. Mhm. Aber wir messen so ein, ich nenne das immer so ein Blutparameter, der Hinweise gibt, wie viel braunes Fett die haben. Das ist ein bestimmtes Hormon, das nennt sich FGF21, Fibroblast Growth Factor 21. Und das ist ein Hormon, was von der Leber ausgeschüttet wird und ziemlich sicher das braune Fett aktiviert. Nach diesem Mahlzeitentest interessanterweise, wenn die diesen Low-Protein-Schokolade und das ganze Zeug essen, dann steigt dieses FGF21 3- bis 4-fach an. Das ist so eine Art Signal des Körpers auf Proteinmangel, weil dieser Mahlzeitentest hat ja keine Proteine, das ist der Clou dahinter. Und damit können wir halt diese unterschiedlichen Stoffwechseltypen, und das ist mein Ziel, auch irgendwann nachweisen, indem wir einfach eine Blutentnahme machen. Ne? Und das will ich natürlich dann etablieren, muss ich jetzt aber noch mehr forschen in dem Bereich. Aber das sind so brandneue News, die Ergebnisse werden wir auch vorstellen jetzt auf den wichtigen Kongressen dieses Jahr, also auf dem Deutschen Diabeteskongress, auf der amerikanischen Obesity Week, das ist so eine wichtige Adipositas-Konferenz und auch auf dem Europäischen Diabeteskongress.
Jetzt habe ich noch ein Stichwort, was mir im Kopf rumschwirrt, und zwar die Frage nach Stress. Stress und Abnehmen ist auch eine legitime Frage, weil es gibt Menschen, die in Stresssituationen einfach nicht hinkriegen, ihr Gewicht zu halten, vielleicht weil sie auch vergessen zu essen, vielleicht weil sie vergessen zu trinken, also weil das einfach durch ungünstige, sehr ungesunde Lebensgewohnheiten dann halt irgendwie passiert. Aber es gibt Menschen, die unter Stress auch zunehmen. Mhm. Kannst du mir dazu was sagen?
Also es gibt Menschen, die unter Stress essen. Das sind sogenannte Stressesser. Mhm. Die brauchen halt irgendwie eine Art Ablenkung, wenn sie Stress haben, oder eine Art Belohnungsgefühl, damit sie den Stress vielleicht ein bisschen abbauen können.
Genau, aber da ist es ja zu erklären durch die Tafeln Schokolade, die sozusagen dazukommen. Das heißt, wir reden dann über eine Zufuhr von viel zu viel Kalorien, als man eigentlich verbrennt. Aber gibt es irgendeinen Effekt von Cortisol zum Beispiel, also von Hormonen, die während Stress gebildet werden, die dazu führen, dass der Stoffwechsel im Ungleichgewicht ist?
Ja, da sprichst du schon das richtige Hormon an, ne? Cortisol ist ein Stresshormon, das ausgeschüttet wird, wenn wir uns in einer stressigen Situation befinden. Und dieses Cortisol hat, wenn es nur kurz im Blut ist, eigentlich eher positive Wirkung, weil es mobilisiert Energie, es sorgt dafür, dass unser Blutzucker ansteigt und es sorgt dafür, dass die Körperzellen besser die Energie verarbeiten können, um uns dann zum Beispiel genug Energie zu geben, falls wir vor dem Säbelzahntiger flüchten müssen. Mhm. Das Problem ist aber, wenn Cortisol dauerhaft erhöht ist im Blut durch dauerhaften Stress, dann hat es negative Auswirkungen auf den Energiestoffwechsel und es führt auch zu einer dauerhaften Erhöhung des Blutzuckers und es blockiert so ein bisschen die Energieverwertungsprozesse im Körper. In dem Kontext kann zu viel Cortisol im Blut auch zu Übergewicht führen und dick machen. Wir sehen das zum Beispiel Menschen, denen wir Cortisol geben als Therapie, weil Cortisol ist ein Medikament auch, was das Immunsystem herunterfährt, was wir also bei Krankheiten geben, wo das Immunsystem zu aktiv ist, also Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. Wenn wir das da geben, dann nehmen die Menschen oft Gewicht zu. Ja? Und das hat einerseits damit zu tun, dass Cortisol, wenn es halt dauerhaft im Blut vorhanden ist, den Energieverbrauch reduziert, den Blutzucker erhöht. Gleichzeitig stimuliert es auch Nahrungsaufnahme, wenn es dauerhaft im Blut vorhanden ist. Ja, man muss unterscheiden, ist es nur kurz im Blut vorhanden oder dauerhaft? Das ist der wichtige Punkt. Bei chronischem Stress, das heißt zum Beispiel Schichtarbeit oder, ich weiß nicht, andere Situationen, wo man halt überlastet ist, da funktioniert dieses Cortisol-System nicht mehr gut und Cortisol neigt dann dazu, dauerhaft im Körper vorhanden zu sein. Es ist normalerweise, wenn wir gesund sind, einer Tagesrhythmik unterstellt. Das heißt, unser Cortisolspiegel ist morgens am höchsten und fällt dann ab bis spätabends, sodass wir auch gut einschlafen können, weil Cortisol ist auch ein Hormon, was uns wach macht. Wenn es abends noch hoch wäre, können wir nicht einschlafen. Genau. Und zum Beispiel Schichtarbeitern, das ist so das typische Beispiel, die haben halt einen komplett durcheinandergebrachten Tagesrhythmus, weil sie mal nachts arbeiten vielleicht und insbesondere bei einer Wechselschicht dann auch mal morgens und dann wieder nachts. Und da checkt der Körper nicht mehr, okay, wann muss ich jetzt viel Cortisol produzieren, wann nicht? Und dann haben die eigentlich fast dauerhaft erhöhtes Cortisol. Und wir wissen, das sind auch Kollegen aus Lübeck, die das erforscht haben, dass Schichtarbeiter deswegen zu mehr Nahrungsaufnahme neigen, mehr Sachen essen und die sind auch ungesünder und gleichzeitig ihren Energieverbrauch senken. Und dann nehmen sie auch Gewicht zu.
Okay, das heißt, es sind einfach viele verschiedene Faktoren, die zusammenspielen, die dazu führen, dass man unter Stress einfach auch zunehmen kann.
Genau, also chronischer Stress mit chronischer Cortisolausschüttung kann zu Gewichtszunahme führen.
Und im Zweifel auch zu anderen Krankheiten wie Diabetes.
Richtig, das ist auch ein wichtiger Punkt. Cortisol auf lange Zeit zu hoch macht Diabetes, weil es den Zuckerstoffwechsel halt letztendlich durcheinander bringt. Man sieht die Auswirkungen von Cortisol, wenn man sich Extreme anschaut. Immer. Das ist eh immer ein beliebtes Ziel in der Medizin. Die Extremform eines zu hohen Cortisolspiegels ist das sogenannte Cushing-Syndrom. Das ist eine Erkrankung, wo die Nebenniere, die ja Cortisol produziert, dann auf einmal selbstständig wird und auf einmal ganz viel Cortisol produziert, weil da ein Knoten in der Nebenniere ist, so wie ein Schilddrüsenknoten, der viel Schilddrüsenhormone produziert, gibt es auch in der Nebenniere Knoten, die ganz viel Cortisol produzieren. Und bei diesem Cushing-Syndrom, wenn die Patienten darunter leiden, dann nehmen die auf einmal super viel Gewicht zu, insbesondere am Bauch. Die haben dünne Arme, dünne Beine, aber einen dicken Bauch. Die haben ein rundes Gesicht. Die kriegen Diabetes. Die kriegen Osteoporose. Die kriegen eine Fettleber. Und wenn man nichts macht, dann sterben sie vielleicht in 10, 20 Jahren. Also Cushing-Syndrom ist tödlich, wenn man es nicht behandelt. Und da sieht man die Extremfolgen von sehr hohem Cortison über lange Zeit im Körper. Und so schlimm ist es natürlich jetzt nicht bei chronischem Stress. Das sind viel geringere Spiegel. Aber so ganz leicht hat man dann diese Effekte auch. Und wir nennen das denn bei manchen Patienten auch Pseudo-Cushing deswegen. Weil es so ähnlich in diese Richtung geht, aber nicht ganz dieser fulminanten Erkrankung entspricht. Ja? Also Cortisol spielt eine wichtige Rolle für den Energiestoffwechsel und auch für die Nahrungsaufnahme und für die Entwicklung anderer Krankheiten wie Diabetes.
Also wenn wir nochmal kurz Diabetes skizzieren, was da überhaupt passiert, da ist im Endeffekt der Insulinhaushalt unseres Körpers durcheinandergebracht. Also wir haben eine überbordende Reaktion, wir haben viel zu viel Insulin einfach im Blut und das verhindert, dass Zucker sinnvoll in die Zellen über... Nee.
Nicht ganz. Soll ich dir helfen? Ja?
Ja.
Also man hat, erstmal gibt es zwei unterschiedliche Diabetes-Typen, Typ 1 und Typ 2. Das eine ist ein Insulinmangel, das andere ist ein Insulinresistenz-Diabetes. Also zu viel Insulin ist nicht das Problem, sondern dass Insulin nicht mehr wirken kann, ist das Problem. Und das ist beim Typ 2-Diabetes das Problem. Beim Typ 1-Diabetes wirkt Insulin nicht, weil der Körper keins mehr produziert. Also einmal wirkt Insulin nicht, weil es nicht mehr da ist. Einmal wirkt es nicht, weil der Körper resistent ist dagegen. Das sind die beiden Typen.
Okay, und was passiert dann mit den Zellen? Was ist sozusagen dann die Auswirkung auf den Körper?
Genau, also bei Typ 1 Diabetes, das ist eigentlich nicht die häufige Form, die wir heute haben mehr. Das ist mehr auch der Kindheitsdiabetes. Da ist es so, die Bauchspeicheldrüse produziert kein Insulin mehr, weil der Körper die Bauchspeicheldrüse kaputt macht. Und dann fehlt das Insulin als Schlüsselhormon, um den Zucker vom Blut in die Zelle zu bringen. Weil dafür ist immer ein Schlüssel notwendig, um die Zelle aufzuschließen, und das ist Insulin. Der fehlt dann. Bei Typ 2 Diabetes ist es so, das ist komplett anders als Typ 1 Diabetes. Da ist es so, dass im Prinzip durch zu viel Nahrungsaufnahme, durch zu viel Bildung von viszeralem Fett, das schlechte Fett, das hatten wir am Anfang schon kurz besprochen, dass sich dann eine Entzündung ausbreitet im Körper mit ganz vielen schlechten Botenstoffen, mit ganz viel Fett und Zucker im Körper. Und dann sagen die anderen Organe wie die Muskeln oder auch die Leber so, stopp, ich habe genug Energie, ich habe genug Zucker, ich brauche nicht noch mehr. Und dann verändern sie das Schloss. Ganz schlau. Und dann kann Insulin nicht mehr wirken. Das heißt, Insulin dockt da an, aber wirkt nicht mehr. Und dann geht der Zucker nicht mehr in die Zelle. Also die Zellen verschließen sich vor dieser Masse an Zucker, die wir im Blut haben, durch die schlechte Ernährung, sage ich jetzt mal so. Ja? Und dann entwickelt man eine Insulinresistenz. Und die kann unser Körper dann noch ein bisschen kompensieren, indem er ganz viel Insulin produziert. Weil irgendwann, wenn du ganz viel Insulin im Blut hast, dann funktioniert das Schloss trotzdem noch. Ja? Bloß irgendwann geht das nicht mehr und dann steigt der Blutzucker an und dann entwickelt man einen Typ 2 Diabetes. Und das ist die häufigste Diabetesform, die wir heute haben. Die Sache ist, dass dieser Typ 2 Diabetes durch diese Entzündung letztendlich im Körper und im viszeralen Fett entsteht. Und um ihn wieder wegzumachen, muss man auch die Entzündung wegmachen letztendlich und das viszerale Fett. Ja, das ist so die Idee. Und das Spannende ist, das kann auch das braune Fettgewebe nämlich. Das braune Fettgewebe, das wissen wir, schüttet positive Botenstoffe aus, die das viszerale Fett eher abbauen und das gute subkutane Fett unter der Haut eher aufbauen. Menschen mit viel braunem Fett haben weniger viszerales Fett und mehr gutes subkutanes Fett. Und da kommen wir wieder dahin zurück, warum braunes Fett auch so günstig ist für unseren Stoffwechsel, weil es nämlich die Entzündung abschaltet und die Einlagerung von diesem schlechten viszeralen Fett verhindert.
Mhm. Ja, Tim, du hast super viele sehr spannende Dinge erzählt, auch sehr vieles, was neu war. Ich möchte gerne jetzt langsam zum Ausblick kommen. Also es gibt viele Ansätze in der Forschung, sehr geläufig und sehr häufig. Das macht Forschung ja aus. Es gibt Ansätze, die man dann verfolgt. Was würdest du jetzt ganz spontan als Hürde oder Herausforderung in deiner Forschung beschreiben? Gibt es auch ethische Fragen, die euch umtreiben?
Ja, also ethische Fragen in der Hinsicht. Für unsere neue Studie planen wir auch diese PET-CT-Messungen vor und nach diesen Kältebädern, was ich schon erzählt habe. Und diese PET-CT-Messungen, die sind halt mit Strahlenbelastung verknüpft. Mhm. Also der radioaktive Zucker strahlt und die CT-Aufnahme ist halt auch mit Strahlung belastet. Und das müssen wir natürlich legitimieren, weil die Menschen mit Prädiabetes sind noch nicht per se jetzt sehr krank und kriegen dann eine Strahlendosis letztendlich. Die ist jetzt auch nicht super hoch, aber das ist eine ethische Frage, muss man natürlich dann klären und diskutieren und die Patienten dann noch aufklären, dass sie das dann im Dienste der Wissenschaft machen und etwas Strahlung dann über sich ergehen lassen. Sonstige Hürden sind, man muss als Wissenschaftler immer sehr viele Anträge schreiben und sehr viel pitchen. Ne? Mhm. In der Wirtschaft sagt man ja immer pitchen, man muss seine Idee vorstellen und Leute begeistern. Und das muss man auch als Wissenschaftler machen und gefühlt irgendwie die ganze Zeit. Und dann vielleicht kriegt man irgendwann mal Geld, um seine Forschung zu machen. Also ich habe immer Angst, dass ich meine Forschung nicht mehr weitermachen kann, weil ich kein Geld bekomme und meine Doktoranden und Masterstudenten nicht mehr weiter beschäftigen kann. Weil ich habe ja jetzt auch ein Team an Leuten, die arbeiten jetzt bei mir und die machen die Studien. Ja? Und die sind aber alle immer nur befristet beschäftigt. Das ist das Problem in unserem Wissenschaftssystem. Und da habe ich auch so ein bisschen Angst, okay, kann ich das in Zukunft noch machen? Und ich schreibe jetzt dauernd Anträge die ganze Zeit, ja, um das hinzubekommen. Und eine weitere Vision, jetzt erstmal positiv gesagt, ist, dass ich erreichen will, dass man diese Stoffwechseltypmessung in den praktischen klinischen Alltag integrieren will. Das ist letztendlich die Vision für meine Forschungsidee, dass ich sagen kann, okay, hier der und der Patient, der kommt in die Praxis, der kriegt dann eine Blutabnahme oder macht vielleicht so einen kleinen Mahlzeitentest und kriegt eine Stunde später eine Blutabnahme. Und dann können wir sehen, ist der verschwenderisch, ist er sparsam. Und dann können wir ihm sagen, okay, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, dich zu behandeln. Wir haben OPs, wir haben Medikamente, wir haben eine Diät. Du bist eher für diese Sache geeignet. Und damit sparen wir uns im Gesundheitssystem sehr viele Kosten, weil Menschen nicht die ganze Zeit erstmal irgendwelche unnötigen Therapieverfahren durchlaufen müssen. Und das ist meine Vision für die Zukunft.
Und die erleichtert natürlich den Patienten auch den kompletten Weg, ne?
Genau. Das ist halt auch wichtig, weil die Patienten besser und sicherer an ihre optimale Behandlung kommen, die auch individualisiert ist für sie. Und das ist letztendlich Teil der personalisierten Medizin, die ja immer mehr Einzug hält. Zum Beispiel auch bei Krebstherapien, wo man den Tumor jetzt genau molekularbiologisch analysiert und schaut, okay, welche Medikamente wirken da am besten? Oder meine Kollegen forschen auch zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, wo es auch ganz viele Medikamente gibt, aber man gar nicht weiß, welches Medikament hilft jetzt wem. Und da gibt es auch Ansätze, das personalisiert zu verbessern. Und das ist halt auch mein Ansatz bei Adipositas und Diabetes.
Und dorthin zu gelangen, unabhängig von den bürokratischen Hürden, die du genannt hast, welche Steine müsst ihr noch aus dem Weg räumen?
Naja, wir müssen erstmal nochmal mehr beweisen, dass wir jetzt nicht nur bei einer Diät zum Beispiel vorhersagen können, wer gut abnimmt und wer nicht. Die nächsten Projekte sind auch vorherzusagen, wer nach einer bariatrischen Operation, also nach einer Magen-Bypass-Operation, mehr Gewicht verliert und wer nicht. Denn da gibt es auch Unterschiede. Und natürlich der neueste Renner sind die Abnehmspritzen. Da gibt es nämlich auch Menschen, die verlieren kein Gewicht unter den Abnehmspritzen. Und es gibt Menschen, die verlieren sehr gut Gewicht. Und da plane ich jetzt gerade konkret auch eine Studie, um das zu zeigen. Und wenn wir natürlich in diesen allen dreien Szenarien zeigen können, dass wir vorhersagen können mit unseren Stoffwechseltypen, wer profitiert und wer nicht, dann wäre das natürlich optimal.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Über die Abnehmspritze haben wir auch in einer kompletten Folge über Adipositas drüber gesprochen in Synapsen. Die Pandemie der Kilos, die findet ihr auch in den Shownotes. Hört da mal rein, ist auch super spannend. Tim Holstein, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich sehr nette, aufschlussreiche und super interessante Gespräch. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Und sehr viel Erfolg mit deiner weiteren Forschung.
Dankeschön.
Und auch danke euch, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch. Die nächste Folge gibt es wieder wie gewohnt am Freitag in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch.
Die USA haben im Zweiten Weltkrieg eine Stinkbombe erfunden, die nach Fäkalien riecht. Fanden die Idee dann aber doch blöd, weil die Person, die gesprayt hat, dann auch gestunken hat.
Die NASA sucht einen Dosenöffner. Eine Sonde hat auf einem Asteroiden Staub gesammelt, aber die Dose, wo der drin ist, ist so safe, dass sie nicht mehr aufgeht.
Heringe kommunizieren übers Pupsen und wurden deshalb schon mal für feindliche U-Boote gehalten.
Und welche Funfacts geistern dir so durch den Kopf?
Bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft gibt's aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Nerdthemen, Kurioses, nützes und unnützes Wissen für jede Gelegenheit.
Fakt wie der Fakt und ab wie abgefahren.
Fakt ab.
Fakt ab.
Jeden Freitag.
Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.